Ich begrüße zu unserem Thema heute Abend Scheidung und wie die Kirche damit umgeht, den uns schon bekannten Professor Dr. Alfred Hierold, der uns ja hier nicht unvertraut ist. Er hat letztes Jahr schon eine Einführung gegeben in das kirchliche Eheverständnis und heute werden wir uns nun den praktischen Fragen auch zuwenden, welche Konsequenzen das hat, auf welche Probleme wir hier in der Gesellschaft stoßen und wie wir als Kirche damit umgehen können. Herr Professor Hierold ist emeritierter Professor für Kirchenrecht an der Universität in Bamberg, war auch lange Jahre der Dekan der Fakultät und sogar der Präsident der Universität, der Rektor der Universität. Er war und ist in viele Gremien berufen worden. Ich nenne nur die wichtigsten. Er war Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Kirchenrecht in Deutschland, also eine ganz wichtige Institution der Bischofskonferenz. Er ist nach wie vor Richter am Kirchlichen Arbeitsgericht in Bonn. Und dann hat er noch andere Aufgaben in Gremien der Bischofskonferenz und der Hochschularbeit, zum Beispiel eben ist er Vorsitzender der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer Studiengänge in Deutschland. Ich begrüße ganz herzlich, es freut mich, dass Sie auch unserem Haus, ich habe ganz vergessen, dass Sie eben auch Professor für Kirchenrecht an unserer Hochschule in Heiligenkreuz sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freuen uns, dass wir heute einen so kompetenten Mann zu diesem Thema hören dürfen. Vielen Dank.
Lieber Pater Blasius, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. So schnell ist ein Jahr um, ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, ich war erst hier und schon ist wieder ein Jahr vorbei. Wir hatten ja das letzte Mal dann uns darauf verständigt, dass ich noch einmal auf dieses Sonderthema der Geschiedenen, die zivil wieder geheiratet haben, heute ausführlich eingehen will. Das ist ja ein Problem, das die Kirche immer schon beschäftigt hat, nicht erst heute. Das zeigt sich schon in der Geschichte. Ich werde kurz darauf eingehen, weil es ja auch heute manchmal Vorschläge gibt innerhalb der katholischen Kirche, ob man nicht ein Modell wie die orthodoxen Kirchen, die Ostkirchen anwenden könnte oder dergleichen mehr. In dem sogenannten Dialogprozess haben ja auch die deutschen Bischöfe dieses Problem ganz vorne hingestellt, ohne bislang eine Lösung gefunden zu haben. Vor einiger Zeit war ich bei einem Gespräch mit Kardinal Lehmann beieinander. Und Kardinal Lehmann, der ja in dieser Hinsicht ein gebranntes Kind ist, nicht weil er geschieden wäre, sondern weil er zusammen schon einmal mit dem damaligen Bischof von Rottenburg Kasper, mit dem Erzbischof von Freiburg, Erzbischof Seyer, einen Vorstoß in diese Richtung gewagt hat, und dann von der Glaubenskongregation unter der Leitung von Kardinal Ratzinger zurückgepfiffen wurde. Und bei diesem Gespräch hat Lehmann auch gemeint, wir haben im Ständigen Rat, das ist also das Gremium, wo die regierenden Bischöfe beisammen sind, ohne die Weihbischöfe, über dieses Problem gesprochen und keiner der Mitbrüder konnte eine inhaltliche Klärung herbeiführen. Deswegen, meine Damen und Herren, erwarten Sie auch nicht, dass ich Ihnen heute den Königsweg aufzeigen kann. Ich möchte Ihnen verschiedene Ansätze darlegen, welchen die Kirche dann gehen kann. Das steht dann auch nicht in meiner Kompetenz. Natürlich müssen wir als Kirche ausgehen von dem Wort Jesu. Jesus hat zwar keine Ehelehre verkündet, aber er hat sich mit der damaligen Praxis der Scheidung auseinandergesetzt. Und so finden wir in den sogenannten synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, eine Stelle, wo es um die Frage der Scheidung geht. Die ursprünglichste Fassung dürfte wohl bei Lukas 19 liegen, und zwar deswegen, weil bei Lukas Jesus sagt, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Die damalige Praxis, und deswegen ist die Vermutung nahe, dass das das ursprünglichste Wort Jesu ist, war ja, dass der Mann die Frau entlassen konnte, nicht umgekehrt. Und deswegen ist von der anderen Variation nicht die Rede. Als dann das Christentum eben hineinkam in die griechisch-römische Welt, wo es auch die Möglichkeit gab, dass eine Frau den Mann entlässt, hat dann Markus auch hinzugefügt, und wer den Mann entlässt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Also er konzidiert auch die Initiative von der Frau. Und berühmt ist natürlich dann vor allem bei Matthäus die sogenannte Unzuchtsklausel, wo es heißt, wer eine Frau entlässt, ausgenommen bei Porneia, ich gebrauche mal jetzt das griechische Wort, der bricht die Ehe. Und damit ist schon angedeutet, dass die ersten Christen sich mit der rigorosen Forderung Jesu, ist rigoros, und Jesus stellt sich ja bewusst gegen das mosaische Gesetz und die damalige Praxis, auch große Schwierigkeiten hatten. Aber zeitlich die erste Regelung mit diesem Grundsatz finden wir beim Apostel Paulus im 1. Korinther 7, 10 und folgende, wo es um die Frage ging, wenn nun zwei verheiratet sind und der eine lässt sich taufen, aber der andere bleibt ungläubig und lässt sich nicht taufen und will sich trennen, dann sagt der Apostel, 7,10 Korinther, der Herr hat uns geboten, dass wir uns nicht trennen. Er stellt also deutlich hin, was ist das Gebot des Herrn? Und er sagt dann, ich aber sage euch, ihr sollt in Frieden leben. Dann soll man sich trennen in diesem Fall. Also er konzidiert eine Ausnahme von dem Scheidungsverbot Jesu. Und das zweite ist eben zeitlich später liegend, das Matthäus-Evangelium, wo dann diese Klausel eingebaut ist, mit Ausnahme von Porneia. Die Exegeten, ich erkläre es gleich, die Exegeten haben sich schwer getan zu fragen, was ist denn diese Porneia? Da gab es die eine Richtung, die dann auch später im katholischen Bereich vorherrschte. Es handelt sich um illegitime Verbindungen. Also zum Beispiel, wenn Bruder und Schwester zusammen heiraten würden, das sei Unzucht. Oder wenn ein nahe Verwandte zusammen heiraten. Aber es ist ein Begriff, der bis heute noch nicht voll geklärt ist. Man hat es immer übersetzt mit Unzucht. Und dementsprechend ist dann auch die Praxis der Kirche teilweise so verlaufen. Also Sie sehen, die ersten Christen haben sich schon schwer getan, mit dieser Forderung Jesu, diesem Ideal nachzufolgen. Und so hat man dann auch später, und jetzt gehe ich den Weg in die kirchliche Tradition hinein, vor allem auch im Osten, eine Praxis herausgefunden, wo man angefangen hat zu interpretieren. Und so haben in den Ostkirchen, ist diese Tradition gekennzeichnet durch die Ausweitung des Todesbegriffes. Das war ja klar, wenn ein Partner stirbt, darf der andere wieder heiraten. Was manche rigoristische christliche Gemeinden nicht gestattet haben. Auch nicht beim Tod. Aber hier hat man dann den Begriff des Todes ausgeweitet und hat gesagt, wenn eine Ehe durch Ehebruch zerstört ist, und hier hat man sich eben dann an die matthäische Klausel gehalten, dann ist zwar der Partner noch lebendig, aber die Ehe ist tot. Und so ist man zu dieser Praxis gekommen, wenn die Ehe zerstört ist, dann kann eventuell auch eine andere Heirat wieder stattfinden. Und so ist vor allem durch den Kirchenvater Basilius und Origenes diese Praxis in den Ostkirchen üblich geworden. Allerdings hat man dann noch einiges hinzugefügt und ist zu einem System gekommen, das will ich Ihnen jetzt nicht bis ins Detail erläutern, wann eine solche Wiederheirat möglich ist. Aber man hat sehr unterschieden, nämlich um eine Trennung mit Schaden und eine Trennung ohne Schaden. Bei bestimmten Anlässen gab es eine Trennung mit Schaden. Zum Beispiel, wenn eben jemand Ehebruch begangen hat, dann musste erst eine Bußzeit eingeführt werden und jemand musste Buße tun und er hatte eben dann eine Trennung mit Schaden. Oder zum Beispiel bei Hochverrat. Das galt als das schlimmste Verbrechen, das es gibt. Und wenn jemand Hochverrat begangen hatte, dann war eine Scheidung möglich mit Schaden. Ohne Schaden konnte nach dieser Tradition eine Ehe getrennt werden und eine Wiederheirat möglich gemacht werden, wenn die Unfähigkeit zum ehelichen Verkehr vorlag. Wir bezeichnen das heute als Impotenz. Dann konnte eine Ehe getrennt werden ohne Schaden. Oder es konnte eine Ehe getrennt werden, wenn nach der Heirat Geisteskrankheit, damals hat man gesagt, der Wahnsinn bei einem Partner Platz gegriffen hat. Heute würde man vielleicht sagen, bei Demenz wäre das ein Grund, ohne Schaden die Ehe zu trennen. Man hat zwar gemeint, natürlich soll der eine Partner dem anderen beistehen, aber wenn es nun gar nicht mehr geht, dann kann man eine solche Ehe trennen. Oder Sie werden das jetzt als Kuriosum auffassen, ist es auch, wenn einer Bischof wird. Sie wissen, in Ostkirchen dürfen die Priester heiraten. Wenn einer Bischof wird, dürfte die Ehe getrennt werden. Allerdings dürfte die Frau nicht mehr heiraten. Die musste in ein Kloster, das weit weg vom Bischofssitz ist, dort untergebracht werden, damit nichts passiert. Da war die Trennung der Ehe möglich. Sie sehen, wenn immer geredet wird von der Praxis der Ostkirchen, dann ist das ein sehr weit gefächertes Feld, bis hin bei Verschollenheit. Wenn zum Beispiel ein Mann verschwunden war und die Frau hat den Mann nicht gefunden, dann sollten zwar die weltlichen Behörden auch mitsuchen, wo er denn ist, aber wenn er denn nur nicht auffindbar ist, dann hat man gesagt, dann kann sie wieder heiraten. Also es sind die verschiedensten Gründe, die hier in den Ostkirchen dazu geführt haben. Wesentlich war aber, und das wird heute auch immer wieder betont, das Prinzip der sogenannten Oikonomia. Dieses Prinzip geht davon aus, dass eben der Mensch fehlbar ist, dass er sündig ist und dann kann eben auch eine Ehe scheitern. Und damit das nicht zu etwas Schlimmerem hinführt, drückt man lieber ein Auge zu und sagt, um des Heiles willen also der Heilsökonomie wegen, soll dann eine Ehe wieder gestattet werden. Das ist dieses Prinzip der Nachsicht gegenüber der sogenannten Akribeia, das, wo unser Wort Akribie herkommt, der genauen Beobachtung des Gesetzes, hat man als Gegenstück die Oikonomia. Und das ist bis heute auch in den Ostkirchen, wobei allerdings bei einer solchen zweiten Heirat ein Unterschied gemacht wird, denn die zweite Eheschließung darf nicht mehr in der feierlichen Form erfolgen, wie das beim ersten Mal ist. Vielleicht haben Sie eine Ahnung von einer Trauung in den Ostkirchen, nicht nur bei den Orthodoxen, sondern auch bei den katholischen Ostkirchen, wo eben die Brautleute bekrönt werden und dergleichen mehr, also in einer sehr, sehr festlichen Form. Das ist dann bei der zweiten Ehe nicht mehr gestattet, sondern es muss in einer einfacheren Form gehen. Ich wollte bewusst auf diese Praxis eingehen, weil das eben heute auch diskutiert wird, ob nicht die katholische Kirche einen ähnlichen Weg gehen könnte. Nun, in der katholischen, in der Westkirche, müsste man sagen, hat sich auch nicht so einfach dieses strenge Prinzip durchgesetzt, des Verbots der Wiederheirat. Das hat auch schon einige Zeit gedauert, aber man hat sich dann doch so weit verständigt. Allerdings, und jetzt erinnern Sie sich vielleicht noch an das letzte Jahr, im Eherecht schon bestimmte Tatbestände aufgestellt, wo eine Ehe ja gar nicht zustande kommt, die sogenannten Ehehindernisse. Und da finden Sie unter anderem auch zum Beispiel Geisteskrankheit ist ein Ehehindernis. Das heißt, eine Ehe kommt gar nicht zustande. Man hat ein ganz anderes System aufgebaut, um auch einigen Tatbeständen, die zum Scheitern einer Ehe führen können, auch noch aufzufangen. Also es ist nicht so, dass die katholische Kirche rigoros dieses Prinzip durchgehalten hätte. Und außerdem hat auch die katholische Kirche dieses Prinzip aus dem ersten Korintherbrief bis heute durchgehalten, in dem sogenannten paulinischen Privileg. Das heißt, wenn heute zwei Ungetaufte, was öfter vorkommt jetzt, nachdem die DDR eine große Schar von Nichtgetauften vorhält, wenn deren Ehe scheitert und einer lässt sich taufen, dann kann diese Ehe nach diesem paulinischen Privileg getrennt werden. Und die Kirche ist sogar noch weitergegangen und hat gesagt, selbst wenn eine Ehe zwischen einem Christen, einem bereits Getauften und einem Ungetauften gescheitert ist, kann eine solche Ehe getrennt werden. Und zwar mit der Begründung, das ist ja keine sakramentale Ehe. Selbst wenn die kirchlich gefeiert worden ist, ist das keine sakramentale Ehe. Und darum kann sie getrennt werden. Sie sehen also, auch die katholische Kirche trennt gültige Ehen, allerdings eben nicht sakramentale Ehen. Das ist sozusagen die rote Linie, die die Kirche dann nicht überschreitet, mit einer Ausnahme noch, nämlich, vielleicht erinnern Sie sich noch zurück, wenn eine Ehe sakramental ist, aber noch nicht vollzogen worden ist. Das hängt zusammen, das wiederhole ich jetzt nicht, mit der Frage, wann denn eine Ehe zustande kommt, was ich im letzten Jahr Ihnen kurz angedeutet habe. Auch hier wird von der Kirche sogar eine sakramentale Ehe getrennt. Wenn der zum Beispiel ein Paar aus der Kirche rausgeht und der eine Partner merkt, was er jetzt angestellt hat, haut ab, auf Nimmerwiedersehen, dann kann eine solche sakramental gültige Ehe von der Kirche getrennt werden, wenn sie nicht vollzogen ist. Nun, gestatten Sie auch noch einen Blick in die evangelische Kirche hinein. Für Luther galt auch das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe, denn das fand er ja auch in der Bibel, wobei er allerdings die Ehe doch etwas anders verstanden hat, nicht als ein Sakrament, denn für ihn gab es nur zwei Sakramente, das Abendmahl und die Taufe. Die Ehe war kein Sakrament, er sagt, dass die Ehe ist ein weltlich Ding, das hat der Staat zu ordnen, aber er versteht es nicht in diesem säkularistischen Verständnis weltlich, wie wir das heute tun, sondern es ist in der Schöpfungsordnung schon begründet, aber eben kein Sakrament. Und er hat immer wieder dafür plädiert, dass sich die Ehepartner versöhnen sollen, aber wenn es denn nun gar nicht geht, dann kann man als letzten Schluss doch eine solche Ehe trennen, weil er an diesem Prinzip doch festhalten wollte, hatte er zum Beispiel Philipp von Hessen geraten, sich nicht scheiden zu lassen, sondern eine zweite Frau zu nehmen. Das hat er zwar später bedauert, dass er eine Zweitehe gestattet hat ohne Scheidung, aber er kam da irgendwo in die Schwierigkeiten hinein, entweder an Unauflöslichkeit festzuhalten und dem Philipp von Hessen doch gerecht zu werden. Und nachdem dann auch 1540 bei dieser Trauung Melanchthon mit dabei war und Zwingli, kann man sagen, wurde das auch von den anderen Reformatoren abgesegnet. Und es wurde dann auch ein System entwickelt innerhalb der Ordnungen für die evangelischen Kirchen, wo es dann auch Ehehindernisse gab und dergleichen mehr. Heute kennt die evangelische Kirche das nicht mehr. Es gibt kein eigenes Eherecht in der evangelischen Kirche. Und hier betont zwar die evangelische Kirche in Deutschland in einer Erklärung, dass das Prinzip der Unauflöslichkeit hochzuhalten ist, aber wenn eine Ehe scheitert, dann kann eine Zulassung zu einer zweiten Ehe wieder erfolgen. Die Entscheidung trifft dann der Pfarrer, ob er das tut oder nicht tut. Und so kann es sein, dass es einen evangelischen Pfarrer gibt, der strenger ist, der sagt, kommt für mich nicht in Frage, oder eben etwas liberaler und der sagt, gut, die Ehe ist gescheitert und jetzt gibt es den Segen der Kirche, wobei man eben wissen muss, die evangelische Trauung ist nicht eine Trauung in unserem Sinne, sondern eine Einsegnung einer schon bestehenden Ehe. Und die Ehe kann ja vor dem Standesamt geschlossen werden und dann geht man in die Kirche und dort wird die Ehe eingesegnet. Und wenn das ein zweites Mal passiert, kann eben ein zweites Mal die Ehe eingesegnet werden. Es wird ja keine Ehe geschlossen. Diesen Unterschied muss man schon herausstellen. Nun, in der katholischen Kirche ist also dieses strenge Prinzip, wenn also eine Ehe zwischen zwei Christen geschlossen worden ist, ist sie gültig geschlossen worden ist sie ein Sakrament. Und wenn sie dann noch vollzogen ist sie absolut unauflöslich. Dabei muss man aber auch noch bedenken, das ist ein Grundsatz, der auch auf dem Konzil von Trient festgelegt worden ist, auch gegen die Reformatoren, dass das Konzil von Trient betont, das ist apostolische Lehre. Und der berühmte Kirchenhistoriker Hubert Jedin, der das Tridentinum bearbeitet hat, in mehreren Bänden, sagt, das ist kein Dogma, was die Kirche da erklärt hat, aber es ist einem Dogma ähnlich, also vielleicht eine Stufe drunter. Aber kein Dogma, wo die Kirche nicht drüber könnte. Und es ist auffallend, dass das Konzil von Trient auch in vorausgehenden Unionsbemühungen auf den Konzil von Florenz und Ferrara die Praxis der Ostkirchen nicht verurteilt hat. Man hat nur gesagt, unsere Praxis ist apostolisch. Man hat sich aber nicht negativ geäußert, was die Ostkirchen machen. Und das ist auch schon von Bedeutsamkeit, dass das nicht verurteilt worden ist. Nun, was macht die Kirche heute? Die Kirche stellt im geltenden Eherecht nur zur Verfügung, dass eine Ehe annulliert werden kann vielleicht, um eine zweite Hochzeit, Heirat zu ermöglichen. Dieses Verfahren, das in dem Bistum angefangen werden muss, wo die beiden geheiratet haben. Jedes Bistum hat ja ein kirchliches Gericht. Dort muss die Klage erhoben werden. Aber es muss eben dann ein Grund vorhanden sein. Und das ist nicht immer der Fall. Ich bin auch im Ehegericht in Bamberg tätig. Da kommen eben Leute und man spricht mit ihnen, ob das ein möglicher Weg wäre. Und da kommen Leute und sagen, nee, ich habe geheiratet und habe gesagt, das ist für mein ganzes Leben. Ich habe nie irgendeinen Vorbehalt gemacht, dass ich mich wieder scheiden lassen wollte oder gleichem hier. Und in einem solchen Fall kann man sagen, ist ein solches Verfahren kein Weg. Und ich würde auch niemandem raten, den Weg dann zu gehen, ein solches Annullierungsverfahren durchzuführen, denn das bedeutet schon einen psychischen Stress. Denn es geht zurück in die Anfangsjahre, wo man sich kennengelernt, sich lieben gelernt hat. Und dann stellt man plötzlich fest, es sind nur mehr Trümmer vorhanden. Und das ist nicht so einfach. Ich habe auch einen Kollegen beraten, der saß vor mir und hat geweint. Denn er ist an die Tagebücher seiner Frau gekommen und die Frau hatte damals schon geschrieben, ich liebe ihn nicht, ich heirate ihn nur wegen seiner Position. Und wenn da nichts drin ist, dann soll man diesen Weg nicht gehen. Aber jedes Ehegericht hat eine solche Beratung und wir fangen dann einen Prozess wirklich nur an, wenn, wie wir im Lateinischen sagen, ein Hauch von Recht drin ist, ein Fumus Juris drinnen ist. Dann fangen wir an. Wenn da nichts drin ist, kann man den Weg nicht gehen. Und es geht auch nicht darum, wie mir einer mal gesagt hat, ja, wir haben so ein Verfahren, was muss ich denn sagen? Dann habe ich gesagt zu ihm, die Wahrheit. Natürlich kann es auch vorkommen, dass die Leute flunkern und falsche Angaben machen. Das ist auch drin, selbst wenn sie vereidigt werden. Aber manche Leute kümmern auch ein Eid nicht. Nur um nach außen hin zu erreichen, dass sie wieder heiraten dürfen. Und ich sage denen immer, sie sind nach außen hin vielleicht saniert, aber ihr Gewissen nicht. Und sie müssen sich sagen, ich habe das auch noch erkauft mit einem Meineid. Also das ist kein Weg, eine solche Doppelmoral oder dergleichen mehr. Ein kurzes Wort auch zu den Finanzen, weil manche sagen, ja, das können nur die Reichen. Das ist blanker Unsinn. Also wenn wir in Bamberg im Jahr vielleicht so 30 Verfahren durchführen, da ist kein Millionär dabei. Das kostet, um das gleich zu sagen, in der ersten Instanz 200 Euro und in der zweiten auch 100. Und wer das nicht zahlen kann, kann auch mit Armenrecht noch streiten. Dass dieser Ruf, dass es teuer ist und nur die Reichen sich leisten können, das kommt halt, weil manche, nehmen Sie die Caroline von Monaco, dann in der Presse hochgejubelt werden. Wie ich es einmal selbst erlebt habe, hat mir jemand aus irgendeiner Frauenzeitschrift zugeschickt, da war eine Frau drin, hat ein Bild gehalten und hat gesagt, meine Ehe ist vom Papst geschieden worden, Caroline, hab Mut. Und dann konnte man unten noch lesen auf dem Dokument Alfred Hierold. Ich habe gesagt, so schnell wird man Papst. Also glauben Sie nicht alles, was in diesen Blättern da drin steht. Nun, wie gesagt, das ist kein allgemein gangbarer Weg. Und die wichtige Frage ist ja heute, die manche bewegt, wie ist das dann mit dem Empfang der Sakramente, wenn man wieder geheiratet hat? Zunächst einmal muss ich sagen, das hängt nicht immer allein an der Wiederheirat, sondern das kann auch sein ohne Wiederheirat. Sie kennen ja alle den Spruch Jesu, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dein Bruder hat etwas gegen dich, dann geh zuerst hin, versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe. Und so bin ich auch der Auffassung, solange Ich habe da Verständnis dafür. Solange Hass zwischen den beiden Partnern besteht, kann jemand nicht zur Kommunion gehen. Erst wenn da einigermaßen das aufgearbeitet ist, kann man den Weg gehen. Ohne, dass wieder geheiratet wird oder gleich mehr. Sondern das ist eine Frage auch unserer christlichen Ethik. Wie stehe ich selbst auch zu meinem Feind, der vielleicht mein Geliebter war? Das müssen wir auch immer bedenken, nicht nur allein die Wiederheirat ist das. Nun aber, in der Wiederheirat wird ja dokumentiert, dass diese erste Verbindung zerbrochen ist, eine neue Verbindung öffentlich eingegangen wird und das ist dann ein neuer Umstand. Und das bringt verschiedene Folgen. Das eine habe ich schon angedeutet, nämlich die Zulassung zu den Sakramenten. Es wurde immer gesagt, ja, das Kirchenrecht verbietet das. Wir haben, als der neue Kodex kam, bei den deutschen Kanonisten gesagt, ja, in dem Kanon 915, da steht drin, zur Kommunion sind nicht zuzulassen, die exkommuniziert sind oder die in einer offenkundigen, schweren Sünde verharren. Es hat schon Interpreten gegeben, Exkommunikation kommt ja nicht in Frage. Exkommunikation ist eine Kirchenstrafe aufgrund von bestimmten Tatbeständen und da zählt die Wiederheirat nicht dazu. Also das scheidet aus. Die dann gesagt haben, ja, das ist doch eine schwere Sünde. Also, und wenn das offenkundig ist durch eine Eheschließung, dann darf der nicht zugelassen werden. Wir haben gesagt, ja, so offenkundig ist das nicht überall. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar, das geschieden, wieder verheiratet ist, nach München zieht, von hier aus, in München weiß doch das kein Mensch, also ist es nicht offenkundig, dann könnte jemand, der subjektiv überzeugt ist, dass seine erste Ehe ungültig ist, zur Kommunion gehen. Das war fast gemeinsame Meinung, Opinio Communis. Aber nach 17 Jahren hat dann die Kommission zur Auslegung der Gesetze in Rom herausgegeben, diese Meinung ist irrig. Also haben wir eine auf den Deckel gekriegt, dass diese Meinung irrig ist, denn das ist trotzdem offenkundig, und unabhängig, ob jemand subjektiv meint, das sei schwere Sünde oder nicht, ist das ein Tatbestand, der wesentlichen Grundsätzen der Kirche widerspricht. Dazu kam dann auch noch, dass Papst Johannes Paul II. In seiner berühmten apostolischen Konstitution Familiaris Consortio, also über die Familie, in der Nummer 80, glaube ich, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, auf dieses Problem eingegangen ist. Und der Papst hat nichts gesagt von Schuld, schwerer Schuld oder dergleichen mehr, sondern er sagt, die solche, die in dieser Situation leben, leben in einer irregulären Situation. Und diese irreguläre Situation gestattet es nicht, dass die zur Kommunion gehen. Also unabhängig von Schuld oder dergleichen mehr. Das Zweite, was noch solche Konsequenzen hat, die liegen im kirchlichen Arbeitsrecht. Vielleicht haben Sie ja im Fernsehen den Fall mitbekommen, wo bei Bonn eine Kindergartenleiterin deswegen gekündigt worden ist, weil sie geschieden worden ist und sich zivil wieder verheiratet hat, wurde sie von der Kirchengemeinde gekündigt. Und daraufhin hat die politische Gemeinde, weil man die Kindergartenleiterin unbedingt halten wollte, das Verhältnis mit der Kirchengemeinde, den Kindergarten, gekündigt. Und dann hat die evangelische Kirche diesen Kindergarten übernommen. Und das ist eben auch ein großes Problem, neben der Zulassung zu den Sakramenten, im kirchlichen Arbeitsrecht, weil es kirchliche Angestellte gibt, bis hinein in die Caritas und dergleichen mehr, wo jemand, der geschieden ist und zivil wieder heiratet, gekündigt wird. Und damit ist natürlich die berufliche Perspektive bei manchen schwer beschädigt, wenn nicht zu Ende. Außer es geht jemand den anderen Weg, wie eine Frau, die mir jüngst gesagt hat, die ist auch in einer gehobenen Position, sie geht aus der Caritas weg, denn sie möchte dann nicht gekündigt werden, sondern sie zieht vorher die Konsequenzen und geht. Und hier geht's bis in die weltliche Rechtsprechung hinein. Der Staat sagt in diesen Fällen, das ist eure interne Ordnung, das ist euer kirchliches Arbeitsrecht, die Kirche hat dieses Recht. Und wenn ihr diesen Weg geht, dann ist das rechtens so. Wir haben schon eine ganze Reihe prozessiert, vom Bundesarbeitsgerichtshof bis zum Bundesverfassungsgericht und dergleichen mehr. Und hier haben die Kirchen immer Recht bekommen. Also das ist ein weiteres Problem. Und jetzt ist man daran, auch eben, und damit komme ich wieder zu dem Anfang, im Dialogprozess zu fragen, was kann denn da getan werden, dass diese Menschen, deren Ehe kaputt gegangen ist, die vielleicht nichts dazu können, weil der Partner sie einfach verlassen hat, die dann wieder einen lieben Menschen gefunden haben und denen wird auch noch der Stuhl vor die kirchliche Einrichtung gesetzt. Was kann man da tun? Und deswegen hat die Bischofskonferenz eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Reform des kirchlichen Arbeitsrechts beschäftigt. Bis jetzt sind die auch noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, das kann ich Ihnen deswegen auch nicht verkünden, was da letztlich herauskommt. Aber das andere ist eben, welchen Weg könnte die Kirche gehen? Ich denke, die Kirche könnte schon die Vollmacht haben, zu erklären, dass eine Ehe, die zerbrochen ist, unwiederbringlich zerbrochen ist, gestorben ist und eventuell eine solche zweite Eheschließung zulassen. Ein anderer Weg, der führt aber jetzt in die Moraltheologie hinein, ist die Frage, ja, das muss ja nicht so sein, sondern kann man die nicht einfach so zur Kommunion zulassen? Da erheben sich dann andere Fragen, was ist dann mit denen, die gar nicht heiraten und so zusammenleben? Können die auch zur Kommunion gehen? Denn das ist ja dann vielleicht etwas Ähnliches oder gleich mehr. Also man kommt in viele Problemstellungen hinein, wo das Ganze nicht so zu lösen ist. Und da meine ich auch, wäre die Lösung von den Ostkirchen, das Prinzip der Oikonomia, wo man auch sagt, hier sind ja Menschen, die sich bemühen, ihren Glauben zu leben, dass man hier auch Nachsicht walten lässt und sagt, gut, die gehen, die Ehe ist kaputt, da ist nichts mehr zu machen. Wir lassen denen den Weg offen, dass sie auch in der vollen Gemeinschaft der Kirche bleiben können. Das scheint mir der einzig gangbare Weg. Und ich habe mich gefreut, dass sogar Josef Ratzinger in früheren Zeiten etwas Ähnliches schon gedacht hat. Später, als er dann Präfekt der Glaubenskongregation wurde, hat er das nicht mehr ganz so einfach gesehen. Vielleicht ist er zu tieferen Erkenntnissen gekommen, wie auch immer. Aber ich denke, das wäre, wo die Theologie auch weiterdenken könnte oder auch die Bischöfe weiterdenken könnten, um den Menschen, denen es ein Anliegen ist, das volle Leben der Kirche mitzumachen. So kann er alle mitmachen. Und der Papst Johannes Paul II. Hat in Familiares Consortio gesagt, ja, diese Leute, die in dieser irregulären Situation leben, sollen sich am Gottesdienst beteiligen, sollen ihre Kinder im christlichen Glauben erziehen, sollen alles machen, nur nicht zur Kommunion gehen. Und dass man hier einen solchen Weg vielleicht eröffnen könnte, für die Menschen. Nicht gangbar halte ich einen Weg, den manche Seelsorger gehen, mit einer Art Segensfeier, die eine Quasi-Trauung vorgaukelt. Ich habe das auch, ich war zu einer solchen Trauung eingeladen, nicht als zu Trauender. Das ist bei uns in Bamberg ein etwas bekannter Mann. Und der hat eingeladen zu einer Segensfeier. Und das war dann fast eine Trauung. Die spielte sich in der Öffentlichkeit der Kirche ab. Und der Priester ist mit ihnen eingezogen, mit in die Gemeinde. Und dann, und da kommt auch dazu, dass man jeden Fall eigens abwägen muss. Man kann kein Pauschalurteil fällen. In diesem Fall waren wir zu einer Geburtstagsfeier, rotarische Freunde, ich weiß nicht, was, ob Sie kennen, was Rotary ist, da sind nicht immer lauter Gläubige drin. Und da saß ich bei der Geburtstagsfeier an einem Tisch mit Ärzten. Und dann haben sie gesagt, hältst du die Segensfeier? Habe ich gesagt, nein, ich bin eingeladen, aber ich halte sie nicht. Na, haben sie gesagt, das ist ja schön. Er zweimal geschieden, sie zweimal geschieden und dann hat sie auch noch die Chefärzte bedient. Und die haben sich lustig gemacht über so etwas. Und da sieht man, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann, sondern eine solche Entscheidung, ob man dann jemand zur Kommunion zulässt, kann nur im Einzelfall getroffen werden und nicht pauschal. Das wäre mein Anliegen, dass dieser Weg so gegangen wird. Das heißt nicht, dass man jetzt zu Gericht sitzt über jemand, aber das Problem auch durchspricht. Und das ist ja manchmal auch von Nutzen, wenn alte Dinge im Gespräch aufgearbeitet werden können. Zum Beispiel der Hass abgebaut werden kann und dergleichen mehr. Und umgekehrt heißt das auch, dass wir uns des Urteils über andere enthalten sollen. Denn ich werde auch im Anspruch, der geht dauernd zur Kommunion. Der ist doch geschieden. Dann sage ich, ja und? Was geht das Sie an? Weil es natürlich steht jemand immer auch in kleineren Gemeinden in der Öffentlichkeit. Aber wir haben uns auch des Urteils über andere zu enthalten, weil wir auch nicht über das Gewissen des anderen urteilen können. Und ich möchte abschließen eben mit einem Fall, einer Frau, die hat mir auch erzählt, deren Ehe war auch gescheitert. Und wir haben uns unterhalten, ob man einen Eheprozess durchführen könnte. Und dann hat sich herausgestellt, die Ehe ist ungültig, aber es war nicht mehr beweisbar. Die Beteiligten, die als Zeugen in Frage gekommen wären, sind alle gestorben. Also auch ich selbst kam zur subjektiven Überzeugung, diese Ehe ist ungültig, aber es kann nicht bewiesen werden. Dann habe ich zu der Frau gesagt, wenn dem so ist, dann denke ich, dürfen Sie ohne Gewissensqualen zur Heiligen Kommunion gehen. Womöglich nicht in der kleinen Gemeinde, in der Sie leben, damit eben die Mäuler nicht aufgerissen werden. Dann hat sie gesagt, nein. Wenn ich nicht nach außen bestätigt bekomme, dass diese Ehe nicht ist, gehe ich nicht zur Kommunion. Habe ich gesagt, Respekt vor Ihrer Gewissensentscheidung. Auch als Priester kann ich nicht die Entscheidung des anderen abnehmen. Und so, glaube ich, müssen wir den Weg in die Zukunft hineingehen. Ich bin gespannt, was die deutschen Bischöfe dann für eine Lösung finden. Ich habe Ihnen jetzt meine Gedanken vorgetragen, die durchaus auch von der Tradition etwas geprägt sind. Sie sehen schon, auch wenn man traditionsverhaftet ist, ist das manchmal nicht immer schlecht. Sondern die Tradition hat immer auch vieles wie in einem Schatzkasten, den man da auch wieder mal herausnehmen kann. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gerne bereit, Fragen zu beantworten.